Als ich die das erste Mal gesehen habe, war die Synagoge schlichtweg eine Ruine. Der Turm drohte ja einzustürzen, das West- und Ostschiff hatte auch kein Dach mehr, da konnte man also aus dem Raum heraus in den blanken Himmel gucken. Das Regenwasser lief rein, Schnee kam rein, also das war ja alles dem Vandalismus anheimgefallen. Es gab keine Fenster mehr drin, die waren zerschlagen. Das Gebäude war eigentlich massiv gestört.
Peter Mitsching kam Ende der 70er Jahre als Stadtbildpfleger nach Görlitz. Heute ist er oberster Denkmalpfleger der Neiße-Stadt. Als er die Synagoge Anfang der 90er Jahre das erste Mal betrat, hatte das Gebäude bereits jahrzehntelang leer gestanden. Einen Brand in der Reichspogromnacht überstand das jüdische Gotteshaus wie durch ein Wunder. Doch die Verwahrlosung der darauffolgenden Jahre hätte beinahe auch noch der letzten in Sachsen erhaltenen Synagoge den Garaus gemacht.
In früherer Zeit ist es ja überhaupt nicht bekannt gemacht worden. In Stadtführern findet man es nicht.
Sagt der Historiker und Direktor des Schlesischen Museums in Görlitz, Markus Bauer.
Es gibt Stadtpläne noch aus den frühen 90er Jahren. Da ist die Synagoge gar nicht eingezeichnet. Sie war also wirklich im Winterschlaf und weitgehend in Vergessenheit geraten. Was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man sieht, wie groß und mächtig sie sich im Stadtbild eigentlich zeigt.
Die Görlitzer Synagoge ist idyllisch gelegen. Als letztes Gebäude in einer ruhigen Seitenstraße. Dahinter erstreckt sich der Görlitzer Stadtpark. Ende des 19. Jahrhunderts erwarb der Kaufmann Emanuel Alexander Katz, zugleich Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, das hochwertige Grundstück und stiftete es für eine Synagoge. Denn die bisherige Synagoge, eine umgebaute ehemalige Gaststätte, platzte bereits nach wenigen Jahren aus allen Nähten. Der Historiker Markus Bauer ist Mitherausgeber eines kürzlich erschienenen Buches über die Geschichte der Görlitzer Juden.
Erst im 19. Jahrhundert, als Görlitz dann preußisch wurde und die preußischen Toleranzgesetze hier in Görlitz auch Geltung gefunden haben, da wurde die Stadt mehr oder weniger gezwungen, Juden wieder aufzunehmen. 1849 haben die ersten Familien sich hier niedergelassen, zunächst nur drei Familien. Aber dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat es dann doch einen mächtigen Aufschwung gegeben, sodass innerhalb von relativ kurzer Zeit eine Gemeinde entstanden ist, die in ihrer besten Zeit ungefähr 700 Mitglieder hatte. Nur in kurzen Perioden waren das mehr als 1% der Bevölkerung.
Doch die Juden gehörten zur geistigen und wirtschaftlichen Elite der Stadt. Das spiegelt sich nicht zuletzt in der Synagoge wider, die von 1909 bis 1911 entstand. Der Entwurf stammte von dem namhaften Architekturbüro Lossow und Kühne, das auch das Dresdner Schauspielhaus und den Leipziger Hauptbahnhof entworfen hat. Trotz der unterschiedlichen Bestimmungen dieser drei Gebäude sind die äußerlichen Ähnlichkeiten unübersehbar. Monumental und zugleich unprätentiös und funktional. Die Synagoge ist ein Zentralbau, der von einfachen Pilastern getragener Eingang ist mit einem schlichten Dreiecksgiebel versehen. Die überproportional hohe Kuppel wurde in der damals innovativen Stahlbetonskelettbauweise errichtet.
Das ist eine Besonderheit dieses Baus hier. Wir haben eine zweischalige Kuppelkonstruktion. Es gibt zunächst eine Stahlbetonkuppel und von der abgehängt mit Trageisen nach unten ist eine flache Stuckkuppel, die hier mit diesem wunderbar golddekorierten Wabenmotiv ausgeschmückt ist. Und daneben dieser Fries, der Löwen zeigt, das ist der Löwe Judas, ein Symboltier des Judentums, dann die Menorah, der siebenarmige Leuchter und die Tafeln mit den 10 Geboten, die auch hier auf beiden Seiten in diesen Lünetten zu sehen sind.
Markus Bauer deutet auf das etwa 1 Meter breite Fries. Es bildet den Abschluss der flachgewölbten Decke, die den gesamten Raum überspannt. Es ist dieser gewaltige Himmel aus Gold- und Schwarztönen, der Synagoge ihre Festlichkeit verleiht. Als Besucher hat man unwillkürlich das Gefühl, in einem Theater zu stehen. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Frauenempore, meint Denkmalpfleger Peter Mitsching.
Die Frauenempore ist ja wie eine Theaterloge. Sie durften zwar nicht mitmachen im Gottesdienst, aber sie haben nicht wie in anderen traditionellen Synagogen hinter dicken Teppichen und Vorhängen gesteckt und konnten nur hören, was davon passiert. Hier haben die Damen vorne wie auf dem Rang gesessen, haben zugeschaut, ne? Und man erzählt ja auch, dass es später, als die Gemeinde schon geschrumpft war, Anfang der 30er Jahre, dass man dann auch entschieden hat, dass die Frauen mit runterkommen dürfen. Und dann saßen auf einer Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen, aber dann saßen die auch unten im Parkett.
Der Umgang mit der Geschlechtertrennung ist nur ein Beleg für die liberale Haltung der Görlitzer Gemeinde. In der Ausgestaltung ihrer neuen Synagoge greift sie zwar auf die tradierten jüdischen Symbole zurück, aber wichtigstes Kriterium bei der Auswahl der Architekten, So Historiker Markus Bauer, war die Modernität und Funktionalität des Entwurfs.
Sie wollten sich nicht unbedingt an traditionelle Synagogenarchitektur anlehnen. Also dieser übertrieben spielerische Orientalismus, der bei früheren Synagogen üblich war. Sondern man suchte nach neuen Formen. Da ist diese kubische Geschlossenheit, große, glatte Flächen, monumentale Proportionen. Also das, was damals sich gegen den herrschenden Historismus gerade am Durchsetzen war. Man nennt das ja auch Reformarchitektur, diesen Stil. Und es ist eigentlich das beste Beispiel Reformarchitektur für eine Synagoge, das überhaupt überliefert ist aus dieser Zeit.
Am 7. März 1911 wurde die Synagoge eingeweiht. Sie verfügte über 280 Plätze in der Halle und zusätzliche 220 Plätze auf der Frauenempore.
Man kann sagen, dass der Tag der Weihe, als hier die Torarollen eingebracht wurden, das war wahrscheinlich der Höhepunkt in der Geschichte der Görlitzer Juden. Wenn man die Reden liest, die damals gehalten wurden, dann empfindet man sehr stark den Optimismus, von dem die Leute getragen waren. Sie haben erwartet, dass diese Entwicklung weitergehen würde. Die Synagoge ist auch so angelegt. Sie ist eigentlich immer zu groß gewesen.
Stattdessen fand sich die einstige Großstadt Görlitz nach dem Ersten Weltkrieg in einer neuen geopolitischen Situation wieder. Mit der Gründung der Tschechoslowakischen und der Polnischen Republik 1918 rückte Görlitz an den Rand Deutschlands. Seine Bedeutung als wirtschaftliches Zentrum nahm ab und ein Bevölkerungsschwund setzte ein, von dem sich die Stadt bis heute nicht erholt hat.
Gerade diejenigen, die am stärksten auf Aktivität, auf Handel, auf Austausch hin orientiert waren, haben dann bald gesehen, dass sie keine wirkliche Zukunft in dieser Stadt haben und sind dann meistens nach Berlin gegangen.
Die jüdische Gemeinde schrumpfte so bereits in den 1920er Jahren auf fast die Hälfte. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten setzte die erste Fluchtwelle ein, weitere folgten. In der Reichspogromnacht legten Nazischergen einen Brand in der Synagoge.
Aber das Besondere ist, dass eben hier tatsächlich die Feuerwehr ausrückte und gelöscht hat. Warum das so war, ist bis auf den heutigen Tag nicht so ganz klar. Wir haben jetzt gerade erst einen Erlebnisbericht von einem Görlitzer Juden, der sich nach Südamerika retten konnte, erhalten. Und er beschreibt, dass damals durch Mundpropaganda in dieser Nacht es herumgegangen ist, die Synagoge brennt und dass etliche jüdische Männer hierher gekommen sind und sich auch beteiligt haben an der Löscharbeit. Die sind dann aber noch in der Synagoge verhaftet worden und sind ins Konzentrationslager gekommen. Die wurden dann wieder freigelassen nach einigen Monaten, aber haben dort so Schlimmes erlebt, dass sie alle dann ausgewandert sind.
Doch der beherzte Einsatz dieser Juden und der Görlitzer Feuerwehr bewahrte das Gebäude. Der Ruß hatte den Innenraum zwar geschwärzt, doch bis auf das Gestühl war kaum etwas verbrannt. Was dem Gebäude viel mehr zusetzte, war der spätere Leerstand. Zwar gab es nach 1945 Bemühungen, eine neue Gemeinde zu gründen, doch die scheiterten an der kläglichen Zahl der Überlebenden. Deshalb übertrug die sowjetische Militäradministration die Synagoge an die jüdische Gemeinde in Dresden.
Und die Dresdner Gemeinde hatte aber natürlich auch in dieser Zeit Drängenderes zu tun, als sich um herrenlose Synagogen in fremden Städten zu kümmern. Dann hat die Dresdner Gemeinde über Jahre versucht, die Synagoge an die Stadt zu verkaufen, war auch bereit, sie ihr zu schenken, wenn sie eine halbwegs sinnvolle Nutzung vorweisen könnten. Und das hat sich dann hingezogen bis 1963, bis es dann wirklich zu diesem Kauf gekommen ist.
In der DDR war das ein zu heißes Eisen, man hatte keine Baukapazitäten oder einfach keine Verwendung, Ratlosigkeit.
Also es war sicherlich eine Haltung gegenüber dem jüdischen Erbe, die wir heute nicht mehr nachvollziehen können, die es allerdings, muss man sagen, in ähnlicher Form auch in der frühen Bundesrepublik gegeben hat. In der DDR hat dieses Bewusstsein, dass man sich um die Hinterlassenschaft der deutschen Juden zu kümmern habe, erst sehr spät eingesetzt, erst kurz vor dem Untergang der DDR. Der andere Grund war zweifellos, dass es nie eine wirklich sinnvolle Nutzung für dieses Gebäude gegeben hat. Es gab verschiedene abenteuerliche Pläne, was hier geschehen soll. Eine Bibliothek oder ein Vortragssaal. Dann gab es die Idee, dass ein Museum der Arbeiterklasse hier entstehen soll. Und lauter seltsame Vorschläge, die aber nie weiterverfolgt wurden.
Und so verfiel die Synagoge in einen Dämmerzustand. Zweimal stand der Abriss kurz bevor, zuletzt 1972, was die Dresdner Denkmalpflege abwenden konnte. Das Schicksal des Gebäudes schien dennoch besiegelt. Es reihte sich in den Trauerreigen der über 4000 verfallenden Denkmale von Görlitz ein. Der evangelischen Studentengemeinde und couragierten Bürgern ist es zu verdanken, dass in den 80er Jahren zumindest Notsicherungen vorgenommen wurden. Die rettenden Baumaßnahmen folgten aber erst in den 90er Jahren, Auch wenn damals aus heutiger Sicht Baufehler gemacht wurden, war das der entscheidende Wendepunkt für die letzte erhaltene sächsische Synagoge, meint Stadtkonservator Peter Mitsching.
Da musste eine Dachstuhl aufgebaut werden, da musste die Dachdeckung drauf, da mussten die Decken drunter gezogen werden. Und das sind Arbeiten gewesen, die waren einfach nur wichtig, um das Bauwerk an sich zu sichern und zu retten. Es ist eine komplett neue Kuppel oben drauf gekommen. Das war eine Riesenleistung. Das muss man schlichtweg anerkennen.
Ende des Jahrtausends sprudelten die Fördergelder nicht mehr so reichlich und die Stadt weigerte sich, weitere Gelder in ein Gebäude zu investieren, für das immer noch keine Nutzung in Sicht war.
Ich hatte damals, und vielen anderen ist es auch so gegangen, den Eindruck, wir können das einfach nicht hinnehmen, dass jetzt, nachdem so viel hier geschehen ist und es diesen Aufschwung, diese neuen Hoffnungen, Pläne und Fantasien gegeben hat in den 90er Jahren, dass man jetzt wieder zurückfällt in diese lange Zeit der Lethargie, des Nichtstuns, in der die Synagoge aus dem Bewusstsein der Görlitzer fast vollkommen verschwunden war.
Markus Bauer gründete 2004 mit etlichen Mitstreitern aus dem Görlitzer Kultur- und Stadtleben den Förderkreis Görlitzer Synagoge, dessen Vorsitzender er ist. Der Verein hat sich die Wiederbelebung des Gebäudes auf die Fahnen geschrieben. Zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und Vorträge fanden in den vergangenen Jahren statt. Zudem halten die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder die Synagoge sonntags zwischen 11 und 13 Uhr für Besucher offen und geben Führungen. Der größte Verdienst des Vereins ist es aber sicherlich, dass die Synagoge heute wieder im Stadtleben präsent ist, meint auch Kulturbürgermeister Michael Wieler.
Das ist für uns ganz wichtig, eben Menschen zu haben, die sich jetzt um diese nicht nur materielle, sondern diese geistige Dimension dieses Gebäudes kümmern. Also ohne den Förderverein, denke ich, hätten wir weniger Dynamik in der Entwicklung der Sanierung jetzt auch gehabt.
Und doch lief das Zusammenspiel zwischen dem Förderverein und der Stadt als Eigentümerin nicht immer reibungslos. Vor allem der Versuch zugezogener Juden, wieder eine Gemeinde zu gründen, sorgte für Spannungen, erzählt der Vereinsvorsitzende Markus Bauer.
Und es gab eben die Sorge der Stadtverwaltung damals, dass wenn auch nur ein Gottesdienst einmal stattgefunden haben würde hier, dass dann andere Formen der Nutzung nicht mehr möglich sind. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, dass die Synagoge sicherlich eines der bedeutendsten Baudenkmale dieser Stadt ist und dass die Stadt, denke ich, auch mit diesem Fund wuchern kann. Und diese Chancen hat sie in der Vergangenheit nicht so gesehen.
2012 wurde die Synagoge als Baudenkmal von nationaler Bedeutung eingestuft. Das bedeutete neue Fördermöglichkeiten und seitdem wird in der Synagoge unermüdlich gewerkelt. Die prachtvolle Decke mit dem Löwenfries ist bereits vollständig restauriert. Trotzdem gibt es bis 2017 noch viel zu tun, zählt Peter Mitsching auf.
Die Frauenempore ist komplett zu machen, die seitlichen Treppenhäuser mit den Vorräumen, das Kellergeschoss, die gesamte Haustechnik ist zu machen, also Heizung, Elektrik. Die gesamte Beleuchtung müssen wir noch bauen. Wir wollen ja die Originalbeleuchtung wieder reinbringen. Und zum Schluss soll im Vorraum auch wieder die Gedenktafel für Alexander Karls angebracht werden.
Alle Spuren der Bauvernachlässigung werden unsichtbar gemacht. Nicht so die Verwundungen aus der Nazi-Zeit.
Das ist schon äußerlich erkennbar. Auf dem Turm steht kein Davidstern mehr. Wenn man in den Kuppelsaal hineinkommt, sehen Sie in der linken Konche neben dem Almemor eine Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Dort haben die Nazis die Buchstaben heruntergeschlagen. Das waren Metallbuchstaben. Die haben die sicherlich eingeschmolzen. Und diese Tafel werden wir auch nur reinigen und konservieren, aber so lassen, wie sie ist. Und was ganz, ganz wichtig ist, der Toraschrein wird immer offen stehen. Es gibt keine Torarollen mehr und es fehlt das ewige Licht.
Eine jüdische Gemeinde gibt es in Görlitz zwar bis heute nicht, trotzdem haben sich der Verein und die Stadt darauf geeinigt, die ehemalige Wochentagssynagoge für religiöse Zwecke nutzbar zu machen.
Die Wochentagssynagoge ist eine zweite kleine Synagoge, die in einem Hinterraum der Zentralhalle eingerichtet war. Sie hat einen zweiten Toraschrein und man konnte auch durch einen Seiteneingang hier herein, auch wenn die Synagoge nach vorne zur Straße zu verschlossen war. Sie war gedacht für fromme Juden, die es auch gewohnt waren, unter der Woche die Synagoge zu besuchen. Und unser Plan ist, in diesem Gebäude einen jüdischen Gebetsraum einzurichten.
Die jüdische Gemeinde in Dresden berät den Verein und die Restauratoren in allen religiösen Fragen. Denn die Ausstattung der Synagoge stellt die Denkmalpfleger nicht selten vor große Herausforderungen, da kaum Erfahrung mit der Restaurierung jüdischer Denkmale vorhanden ist. Noch ist die Wochentagssynagoge völlig leer und der ehemalige Toraschrein ein bloßes Loch in der Wand. An Decke und Wänden erkennt man spärliche Farbreste.
Das ist die Hauptsache. Wir haben die Originalfarben noch da. Der Raum war schön dunkelblau gemalt. Wir haben eine Teppichmalerei auf der Decke, eine Ornamentmalerei in Rot und Ocker und Schwarz. Und der Toraschrein war auch komplett ausgemalt und auch ummalt.
Der Förderkreis Görlitzer Synagoge hofft, dass, wenn der Gebetsraum fertig ist, dann auch die Juden aus dem polnischen Teil der Stadt, aus Skorzelec, den Weg in die Görlitzer Synagoge finden. Bisher pendeln sie am Schabbat ins 150 Kilometer entfernte Wrocław, das frühere Breslau. Obwohl wegen der laufenden Bauarbeiten zurzeit keine Veranstaltungen in der Synagoge stattfinden können, ist ein enormer Aufwind in Görlitz zu spüren. Je schöner die Synagoge wird, desto mehr Menschen interessieren sich für das Gebäude. Fakt ist aber auch, so Kulturbürgermeister Michael Wieler, dass Görlitz über 4000 Denkmale erhalten und beleben muss und dass der Kulturetat bereits jetzt enorm ist.
Ja, wirtschaftlich gesehen können wir momentan nicht sagen, woher wir das Geld nehmen, um diesen Ort einer regelmäßigen Betreibung zu unterziehen. Das ist so.
Aber Geschichte verpflichtet, besonders in diesem Fall. Das ist auch das Credo von Denkmalpfleger Peter Mitsching. Er kann es kaum erwarten, dem beispiellosen Denkmalreigen in Görlitz 2017 ein weiteres komplett restauriertes Bauwerk hinzuzufügen.
Das Gebäude an sich ist ein hervorragendes Bauwerk, erzählt Geschichte dieser Stadt, erzählt uns auch, was die jüdische Gemeinde für eine Geisteshaltung hatte. Und wenn wir heute das Haus wieder in Ordnung bringen, ist das für meine Begriffe die beste Form der Wiedergutmachung. Ich denke, wenn wir den Emanuel Alexander Katz, der ja damals Vorsitzender der Gemeinde war und den Bau der Synagoge erst ermöglicht hatte, heute fragen könnten, was man mit dem Haus tun soll, würde er sagen, bringt es in Ordnung.